Wir wenden uns heute Morgen wieder zum Römerbrief. Der Jesus, der am Palmsonntag sich zeigte als König Israels und als solchen sich ausrufen ließ, der ist uns zum Heil geworden, der kommt wieder. Von diesem geht es in Römer 10. Wir sind immer noch in den drei Kapiteln, die Christen oft so viel Schwierigkeit bereitet haben, Römer Kapitel 9, 10 und 11. In diesen Kapiteln zeigt Paulus, dass das Evangelium einen rechtmäßigen Platz hat, auch wenn Gott sich vormals Israel geoffenbart hat. Er zeigt, wie das weitergeht mit dem Evangelium, auch wenn Gott einmal sich Israel geoffenbart hatte. Israel hat als Volk das Evangelium abgelehnt. Gott hat aber noch einen Plan mit Israel, das wird er im Kapitel 11 beschreiben. Aber inzwischen setzt er sich auseinander mit der Frage, warum kann Israel nicht teilhaben an den messianischen Heilsgütern, so wie es sich das vorstellt. Paulus sagt, das geht nicht, weil Israel nicht anerkennt, dass es auch gesündigt hat. Jeder Mensch, ob Israelit oder Heide, muss auf demselben Weg zu Gott kommen, nämlich nur durch Gnade. In Römer 10 fasst Paulus diese Seite zusammen und spricht ganz konkret davon, dass der Mensch nur durch das Evangelium von der Gnade Gottes, gerettet werden kann. In Römer 9 hat er sich auseinandergesetzt mit Fragen, die aus dem Volk Israel kommen könnten, wenn er nach Rom kommt. Er hatte diesen Brief geschrieben, bevor er nach Rom kam. Und er kam dann später mit dem Schiff dorthin, nach manchen Strapazen. Und er hat dann auch mit den Führern der jüdischen Gemeinde dort gesprochen und hat ihnen das Evangelium gesagt. Sie haben es aber, wie so oft, die anderen Juden an anderen Stellen abgelehnt. Das heißt, als Gruppe, als Volk. Und dann sagt er, wie es dann weitergeht. Nun, in Römer 9 bespricht er solche Fragen, die aus dem Volk selbst kommen könnten, im Gespräch über das Evangelium, über den Messias. In Römer 10 stellt er noch einmal ganz klar, worum es sich handelt, wenn Evangelium verkündet wird. Es ist etwas schwierig, im Einzelnen diese Argumentation zu verfolgen, und es muss auch nicht von jedem gerade bis ins Letzte verstanden werden. Jeder von uns kann einen Segen bekommen von diesen Kapiteln, auch wenn sie, was Pauli-Argumentation betrifft, etwas schwierig sind. Es liegt sehr viel in diesen Kapiteln, wie auch im ganzen Römerbrief sehr viel liegt. Und man kann schöpfen und schöpfen bis dahin hinaus und wird nie zum Boden kommen. Vielleicht kann man dieses sagen, Römer 10 führt, so scheint mir, die letzten Verse von Römer 9 aus oder bespricht diese Verse. Die Verse 30 bis 33 in Kapitel 9. Und diese Verse möchte ich noch einmal lesen und dann durch das Kapitel 10 gehen und zeigen, wie Paulus das Evangelium verkündet und es den jüdischen Vorstellungen gegenüberstellt. Das heißt, die Juden denken, sie können Gottes Gnade, Gottes Gunst erreichen, wenn sie sehr eifrig sind, wenn sie sehr fleißig sind und nach dem Gesetz leben. Diese Art und Weise, gerettet zu werden, kennen wir. Und wir haben sie noch allzu oft in unseren Gegenden. Der Mensch im Allgemeinen meint, er könne Gott beeindrucken durch seine Fleißigkeit. Und heute und eine Woche von heute werden sehr viele Leute in den Kirchen sein, weil sie doch meinen, an diesen Tagen müsste man auf jeden Fall in der Kirche sein. Wenn nicht heute, dann ganz bestimmt nächsten Sonntag. Und in manchen Kirchen könnte, wie man oft etwas humorvoll sagt, der Pfarrer eigentlich die Leute verabschieden und sagen, auf Wiedersehen bis Weihnachten. Wenn die Leute auch sonst nicht so fleißig sind, aber irgendwie meinen sie, es gehört doch zur Religion, dass man an diesen zwei Festtagen dabei ist, und sie meinen, das würde schon Gott beeindrucken, denn er würde doch, sie würden ihm doch zeigen, dass sie immer noch ein Interesse an seiner Sache hätten. Und das wäre doch nicht zu beachten. Nun, Gott wird schon wissen, wie mit solchen guten Meinungen und solchen Wohlwollen fertig zu werden. Er lässt nichts unbeachtet. Er schätzt alle Anerkennung seiner selbst. Nur ist die Frage, ob es genügt. Und da will Paulus sagen, nur Jesus Christus genügt. Das will er in Römer 10 zeigen. Also in Römer 10 zeigt er, dass Gott das letzte Wort hat, wenn wir zu ihm kommen wollen. Das möchte ich heute Morgen etwas ausführen. Lesen wir also noch einmal ab Römer 9, Vers 30, die letzten Verse dort. Und dann will ich durch Römer 10 dir zeigen, wie dieses Kapitel diese Verse ausführen. Denn wir waren ja bis zu etwas Vers 17 oder 18 gekommen und wir hatten noch die letzten Verse vor uns. Aber ich wollte jetzt nicht nur diese Verse abrunden, sondern noch einmal einen Überblick tun über das ganze Kapitel, bevor wir übergehen zu Römer 11. Also Römer 9, Vers 30. Was werden wir also sagen? Warum also? Nun, er hat jetzt bis Vers 29 ausführlich argumentiert mit den Juden. Er hat ihre Argumente, die er ja kennt, erwogen und beantwortet. Und nach allem diesem, wo er gezeigt hat, dass Gott gerecht ist, wenn er Israel nicht durch die Himmelstür lässt auf ihrem eigenen Wege, nach ihrer eigenen Meinung, Gott bleibt gerecht, wenn er mit dem Evangelium kommt. Nach allem dem, sagt Paulus, was wollen wir jetzt sagen? Die, er fasst es jetzt zusammen, die zu den Völkern gehören, das heißt nicht israelitische Menschen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, die sind ihren eigenen Wegen nachgegangen, also solche Leute, die nicht das Gesetz hatten, nicht nach Gott fragten, was ist mit denen jetzt geschehen? Sie erlangten Gerechtigkeit. Natürlich durch das Evangelium, das will Paulus hier sagen. Durch das Evangelium haben sie Gerechtigkeit erlangt. Aber was für eine Gerechtigkeit ist das? Eine Gerechtigkeit, die aus Glauben ist. Einfach durch das Annehmen, durch Ja sagen zu Gott. Das heißt also, Gott bietet es an. Wenn es durch Glauben ist, dann muss es durch Gnade sein. Dann bietet Gott es in Gnaden an, Epheser 2, Vers 8, und der Mensch nimmt es im Glauben an. Das, sagt Paulus, ist der Weg, wie man zu Gott kommt. Nicht dadurch, dass man fleißig 10 Gebote hält und da einiges aufbaut an Tugenden und guten Werken und dann am Schluss seines Lebens zu Gott kommt und ihm die Rechnung zeigt. Also bitte, ich habe hier eine ganze Menge von guten Taten, das sollte mir doch den Einlass in den Himmel gewähren. Nein, sagt Paulus, jeder ist schuldig vor Gott und Gott vergibt, aber nur aufgrund des Einsatzes von seinem Sohn Jesus Christus. Also nur durch Gnade und Glauben. Aber Israel, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, als es versuchte, strebte, das Gesetz zu halten und Gerechtigkeit zu erlangen, gelangten nicht zu einem Gesetz der Gerechtigkeit. In einigen Handschriften liest es sich hier anders. Aber mir scheint, dass Paulus hier bewusst ein Wortspiel macht. Er gebraucht, scheint mir, das Wort und den Ausdruck Gesetz der Gerechtigkeit zweimal. Das heißt, Israel strebt nach einem Gesetz der Gerechtigkeit, um es einzuhalten, und hat dabei ein anderes Gesetz der Gerechtigkeit verfehlt. Man merkt hier, Paulus gebraucht offenbar das Wort Gesetz in einem zweifachen Sinne oder in einem gewissen Sinne, der in beiden Fällen zutrifft. Wir wissen ja, dass die ganze Bibel in der Heiligen Schrift oft Gesetz genannt wird. Wenn wir zum Beispiel Psalm 19 lesen, wie habe ich das Gesetz so lieb und so weiter. Das Wort Gottes wird oft Gesetz genannt. Das ist nämlich so. Als Gott sich offenbarte, hat er ja die 10 Gebote gegeben. Die finden wir in 2. Mose 20. Aber er hat nicht nur die 10 Gebote gegeben, er hat noch mehr gesprochen. Er hat zu Mose gesprochen und Mose hat es aufgeschrieben. Die 10 Gebote hat Gott selbst geschrieben, aber das andere musste Mose schreiben. Und es kam dann immer mehr und immer mehr hinzu durch andere Propheten. Das erste Wort, die 10 Gebote, hießen ja Gesetz. Das andere, das Gott sagte, war genauso wichtig wie das Gesetz. Deshalb nannte man es auch Gesetz. Ob das nun Geschichte war oder Prophetie war oder Psalmen, Dichtungen waren, was immer das war, es hieß dann immer wieder Gesetz. Nach der Bezeichnung für das erste Stück, das sie bekommen hatten, direkt aus Gottes Mund. Natürlich hatte Gott schon durch Abraham und so weiter gesprochen, aber diese wurden dann vorangestellt, sodass wir in unserer Bibel jetzt auch 1. Mose haben. Das wurde dem vorangestellt von Mose. Das war schon da, aber Mose hat es dann noch einmal aufgeschrieben und etwas verarbeitet, weil es ja zum Teil alte Sprache war und offenbar übersetzt werden musste. Und so wird das ganze Gesetz genannt. Zunächst die 5 Bücher Mose, die heißen heute noch bei den Israeliten Gesetz, Torah. Das ist das Gesetz. Aber in einem erweiterten Sinne kann das ganze Alte Testament bei den Juden Gesetz heißen. Und wir können das Wort übernehmen und auch für das Evangelium gebrauchen. Alles, was Gott sagt, ist Gesetz. In welchem Sinne? In dem Sinne, dass es letzte, verpflichtende, autoritative Wahrheit ist. Es ist etwas Gesetzes. Daran kann man nicht rütteln. Das steht fest. Es ist Gesetz. Danach haben wir uns zu richten. So gebraucht Paulus das Wort, wenn er von Jesus spricht. Er sagt, die Heiden, die haben ein Gesetz der Gerechtigkeit bekommen. Die Israeliten haben nach dem Gesetz der Gerechtigkeit gestrebt und sie haben es nicht erlangt. Aber die Heiden, die haben ein Gesetz der Gerechtigkeit erlangt, das die Israeliten nicht erlangt haben. Welches Gesetz der Gerechtigkeit? Das Gesetz des Evangeliums. Dass ja Jakobus später das Gesetz der Freiheit nennt, das königliche Gesetz. Das heißt, das Evangelium ist eine Botschaft Gottes, genauso autoritativ, wie so vollmächtig wie das Gesetz Moses. Im Evangelium sagt Gott uns, wie wir gerettet werden können. Nur durch Gnade. Das ist so fest, so wahr, so autoritätsvoll wie das Gesetz im Alten Testament. Daher kann das Evangelium auch so bezeichnet werden. Es ist Gesetz, das heißt, danach haben wir uns zu richten. Es schlägt unsere Fleißigkeit in Stücke. Es macht eine Null aus uns. Und das war ja gerade das, woran die Juden sich gestoßen haben. 1. Korinther 1. Die Juden, die wollen nicht das Evangelium. Ein gekreuzigter Jesus? Nein, das können wir nicht haben. Das macht ja eine Null aus uns. Das ist ja Schande. Und die Griechen, die lachen ja höchstens darüber. Das ist keine Weisheit, das ist keine Philosophie. In beiden Fällen handelt es sich um Menschen, die von sich aus etwas Gott bringen wollten. Der Jude wollte Aktivität, also Leistung Gott bringen. Und der Grieche wollte Gott Gedanken bringen, Philosophie, eine gute Denkweise, gute Gedanken wollte er Gott bringen. Und Paulus sagt, nichts. Es ist Gott, der denkt. Es ist Gott, der gesprochen hat. Es ist Gott, der gehandelt hat. Und man kommt zu ihm nur aufgrund seiner Leistung, aufgrund seines Denkens, aufgrund seines Plans, aufgrund seines Sprechens kommt man zu Gott. Und das ist genauso autoritativ und so gesetzlich in diesem festen Sinne, als das Gesetz Moses. Also Israel gelangte nicht zu einem Gesetz der Gerechtigkeit. Warum nicht? Vers 32. Weil es nicht aus Glauben geschah. Und jetzt merkt man, woran Paulus denkt. Es erhebt sich nämlich die Frage, wann gelangte Israel nicht zu dem, wonach sie sich strebten. Paulus sagte, nachdem Jesus erschienen ist in Israel und das Evangelium verkündet worden ist, das sagt er hier jetzt in Vers 32 und 33, weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Gesetzeswerken. Und jetzt begründet er diese Begründung. Denn sie stießen sich an dem Stein des Anstoßes. Was ist das, ein Stein des Anstoßes? Deshalb gelangten sie nicht zum Gesetz der Gerechtigkeit. Was ist das? Paulus erklärt es. Und zwar aus der jüdischen Schrift, sodass kein Jude sagen kann, ich kann dir nicht Glauben schenken. Nein, Paulus beweist es ihnen aus den eigenen Schriften, so wie geschrieben steht, siehe, ich werde in Zion einen Stein des Anstoßes legen und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, ein Fels ist eine Person. Eine Person, an die man zu glauben hat. Es ist also nicht nur irgendein Stein, der hier gelegt wird, analog oder wieder wie ein Stein im Tempel gelegt wurde und dann ein Haus gebaut wurde. Nicht so etwas, nicht ein Gedenkstein. Hier ist eine Person ein Stein genannt. Und ein Stein in Israel war ein Halt, eine Burg oder eine Zuflucht. Dieses Bild kannten die Israeliten. Das heißt, Paulus sagt, wenn ihr eine Burg haben wollt, eine Zufluchtsstätte haben wollt vor dem Feind, so wie David immer wieder vor Saul in den Felsen, in Höhlen Schutz gefunden hat vor Saul, dann müsst ihr zu Jesus kommen. Gott hat einen Stein in Israel aufgerichtet und der ist eine bessere Zuflucht als irgendein anderer Stein gewesen ist. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das heißt, der wird nicht enttäuscht werden. Sein Vertrauen wird nicht zu Schanden werden. Aber diesen Stein, den hat man verworfen. So steht es ja auch in einem der Psalmen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jesus sagt, das würde sie auf ihn beziehen. Er ist dieser Stein, den man verwirft. Psalmsonntag jubelt man ihm noch zu. Ein paar Tage später verwirft man ihn wieder. Das ist das wankelmütige Herz des Menschen. Wenn Gott es nicht wirklich ergreift, dann hat es keine Festigkeit. Bis es seine Ruhe findet in dem, der wirklich ein fester Stein ist. Nun, diesen Stein hat man nicht akzeptiert. Paulus nimmt auf diesen Gedanken noch einmal Bezug in Kapitel 10, Vers 11. Ich sage hier, dass Kapitel 10 die Ausführung dieser Verse ist. Und in Vers 11 nimmt er Bezug auf diesen Vers hier, den er aus Jesaja zitiert. Siehe, ich lege einen Stein. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ich habe es einmal positiv wiedergegeben, weil damit etwas anderes zum Ausdruck kommen soll. Normalerweise sagt man ja, keiner, der an ihn glaubt, wird zu Schanden werden. Aber Paulus macht hier wieder ein Wortspiel in Kapitel 10, wenn er betonen will, dass das Evangelium für jeden ist. Er will hier eine gewisse Einschließlichkeit zum Ausdruck bringen. Und das begründet er auf diesem Vers. Deshalb die positive Formulierung, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jetzt Kapitel 10. Brüder, es ist Errettung, woran mein Herz wohlgefallen hat. Wenn ich davon gesprochen habe, dass Gott Israel verwirft, wenn es auf seinem eigenen Wege zu Gott kommen will, dann ist es nicht, weil ich einen bösen Willen gegen Israel habe. Nein, ich bin an der Errettung Israels interessiert. Das hat er schon gleich vorweg gesagt in Kapitel 9. Inzwischen dürfte man das durch die heftige Argumentation in Römer 9 vergessen haben. Paulus vergewissert die Leute wieder, am Anfang Kapitel 10 und sagt, nein, es ist Errettung, woran ich wohlgefallen habe. Ich habe nicht daran wohlgefallen, dass Gott Israel verwirft. Nein, und es wird auch nicht so sein. Israel wird gerettet werden, aber es wird dann nur durch Gnaden sein. Sie werden sehen, den sie durchstochen haben. Es wurde heute Morgen zitiert. Sehr passend. Aber inzwischen gehen doch manche verloren, weil sie dann den Stein, den sie verworfen haben, immer noch verwerfen. Ja, und dafür flehe ich zu Gott für Israel. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, jedoch nicht nach Erkenntnis. Weiß Israel nicht? Paulus wird in diesem Kapitel zeigen, dass Israel wohl weiß, und doch weiß es nicht. Es hat eine Erkenntnis und handelt nicht nach dieser Erkenntnis und verliert diese Erkenntnis. Wenn wir Licht bekommen, auch von Gott, und dieses Licht nicht benutzen, darin wandeln, dann werden wir das Licht verlieren. Jesus sagte einmal, wenn das Licht, das in euch ist, finster wird, wie groß ist dann die Finsternis? Wenn ein Mensch einmal rein geworden ist und dann nicht dieses Haus rein behält und von Gott sich bewohnen lässt, dann wird es hinterher schlimmer. Paulus sagt, nicht nach Erkenntnis. Was meint Paulus, wenn er sagt, Israel will Gerechtigkeit haben, aber es handelt nicht nach Erkenntnis? Nun, Sie werden es vielleicht vergessen haben, ich glaube, damals haben wir darauf hingewiesen, dass es sich hier um das Wort Gottes handelt. Im ganzen Zusammenhang will Paulus sagen, es geht nicht um meine Ideen, es geht um Gottes Ideen. Es geht nicht um mein Wort, nicht um meine Meinung, es geht um Gottes Meinung. Und Gottes Meinung ist geoffenbart in seinem Wort. Im Gesetz, in den Propheten, im Evangelium. Immer wieder zeigt Gott, dass man so zu ihm kommt, wie er es bestimmt und nicht wie die Menschen es haben wollen. Denn worum geht es letzten Endes? Es geht um die Herrschaft Gottes, die im Garten Eden verloren gegangen war. Es geht darum, dass Gott wieder Herr wird in meinem Leben. Adam und Eva haben Gottes Herrschaft abgelehnt und haben ihre eigene Herrschaft aufgerichtet. Und dieses selbst Herr sein wollen, kommt zum Ausdruck in dem Halten wollen des Gesetzes. Da bringt man zum Ausdruck, ich will auf meine eigene Art und Weise Gott beeindrucken. Und Gott sagt, und Paulus sagt das geht. Das ist nicht die richtige Erkenntnis. Erkenntnis ist das, was Gott Erkenntnis nennt. Alles andere ist Torheit. Alle andere Weisheit, wie klug sie auch sein mag, sie ist in Gottes Augen Torheit. So sagt es dann auch Paulus in 1. Korinther 1. Die Weisheit von Menschen, die ist Torheit in Gottes Augen. Warum? Es geht hier um Relationen. Das heißt, an Gottes Weisheit gemessen, in sich selbst hat es einen bestimmten Wert. Aber an den letzten Werten gemessen, ist es nichts. Und Paulus sagt, die Juden wollen gerettet werden, aber sie richten sich nicht an nach dem Wort Gottes, nach der Offenbarung Gottes. Denn als solche, die Gerechtigkeit Gottes nicht kannten, das heißt, sie waren nicht gerecht, sie waren Sünder, sie kannten nicht die Gerechtigkeit Gottes, sie brauchten also Gerechtigkeit, auch Israeliten waren Sünder, alle Israeliten. Und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, unterstellten sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes. Das ist ein komischer Ausdruck, nicht wahr? Wie unterstellt man sich Gerechtigkeit? Man ist gerecht und man ist nicht gerecht, aber wie unterstellt man sich einer Gerechtigkeit? Hier merkt man wieder die Art, wie Paulus spricht. Die kann etwas umständlich sein. Zweierlei Gedanken scheinen hier bei Paulus zu sein. Einmal muss das Wort Gerechtigkeit hier als Rechtsprechung, scheint mir, verstanden werden. Im Englischen haben wir diesen Sinn noch. Justice. Justice ist Gerechtigkeit und auch Rechtsprechung. Das ganze Gebiet. Das Wort Rechtsprechung bezieht sich auf das ganze Rechtswesen. Aber Rechtsprechung im genauen Sinne ist ja das Sprechen von Gerechtigkeit. Ich habe ihm Recht gesprochen oder ihm Recht gesprochen. Ein Richter entlastet einen Angeklagten. Er hat Recht gesprochen oder gerecht gesprochen. Paulus scheint dieses Wortspiel hier zu brauchen und sagt, Gott hat eine Rechtsprechung. Das heißt, Gott ist der letzte Richter und er bestimmt, wer gerecht gesprochen wird und wie er gerecht gesprochen wird. Aber im engeren Sinn bezieht es sich wieder auf eine Person. Denn Paulus begründet ja diesen Satz mit Vers 4, Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Also es geht bei dieser Gerechtigkeit Gottes in Vers 3 um Christus. Paulus sagt wieder in 1. Korinther 1, Vers 30 etwa, Gott hat ihn zur Gerechtigkeit, nein, das ist 2. Korinther 5, Vers 21, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm würden, die Gerechtigkeit, die für Gott gilt. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Seine Person. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir Gerechtigkeit, weil er Gerechtigkeit ist. Also, wenn Paulus sagt, man unterstellt sich nicht der Gerechtigkeit Gottes, dann hat man sich nicht Christus unterstellt. Wenn man sich Christus ausgeliefert hätte, das heißt, sich bekehrt hätte zu Christus, eines Tages, wenn Jesus kommt und sie seine Nägelmale sehen, dann werden sie ihn sehen, werden sich zu ihm wenden, die, die danach leben bleiben. Aber jetzt tun sie es nicht, sagt Paulus. Sie unterstellen sich nicht der Gerechtigkeit Gottes und dann bekommen sie auch nicht Gottes Gerechtigkeit. Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das heißt, wenn man zu Jesus kommt, dann ist man an das Ende des Weges gekommen, auf den man nach Gerechtigkeit fragte. Man fragt, man strebt nach Gerechtigkeit, komme zu Jesus, dann hast du den ganzen Weg hinter dir. Dann bist du angekommen. Dann brauchst du kein Gesetz mehr, um gerecht zu werden. Dann wird das Gesetz in dein Herz hineingeschrieben, sagt Jeremia und auch Ezechiel. Vers 5. Denn Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Aber keiner hält sie und deshalb lebt keiner und deshalb sterben alle. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht, und das ist das Thema von Kapitel 10, was sagt die Gerechtigkeit aus dem Glauben? Was sagt das Evangelium? Was sagt Gott? Wie wird ein Mensch gerecht? Man wird gerecht durch den Glauben. Aber es sagt nicht so, sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel aufsteigen, das heißt Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das heißt Christus von den Toten heraufzuholen. Gott hat das schon getan, das brauchst du nicht mehr zu tun. Gott hat schon alles getan, sagt Paulus. Man braucht nur noch ihm Glauben zu schenken. Sondern was sagt sie? Was ist die Botschaft Gottes zur Rettung des Menschen, woran ich interessiert bin, sagt Paulus? Ich bin an einer Rettung interessiert. Aber wie sieht diese Botschaft aus? Der Ausspruch ist dir nahe. In deinem Mund und in deinem Herzen. Das heißt, Gott hat alles getan. Und er bringt dir die Botschaft nahe und du brauchst nur noch darauf zu antworten. Die Botschaft ist dir nahe gekommen, das Wort ist dir nahe gekommen, in deinen Mund hinein, in dein Herz hinein. Das ist der Ausspruch des Glaubens, den wir verkünden. Das ist die Botschaft des Evangeliums, die wir verkünden. Nämlich, wenn du mit deinem Munde bekennst, Herr Jesus. Also, die Botschaft des Glaubens sagt, wenn du mit deinem Munde bekennst, so und so. Darin liegt dieser Gedanke. Gott, der diese Botschaft gibt, ist es, der bestimmt, wie man gerettet wird. Gott sagt, wenn du dies tust, wenn du das tust, dann kommst du zu mir. Gott bestimmt. Im Evangelium, sagt Paulus, geht es darum, dass Gott das letzte Wort hat und nicht der Jude oder irgendein anderer Mensch. Und wenn ein Jude nicht das letzte Wort hat, hat auch gewiss kein Heide das letzte Wort. Kein Mensch darf Gott bestimmen, wie er zu Gott kommt. Dann wäre ja der Mensch König über Gott. Und das ist die Sünde weitergezogen. Es geht aber darum, dass Gott König über die Menschen wird. Das ist der Rettung. Also muss auch der Weg zur Rettung das schon einschließen. Wenn du mit deiner Wunde bekennst, Herr Jesus, das heißt, dich auf seine Barmherzigkeit wirfst, von ihm dich abhängig machst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckte, was heißt, dass er für uns starb, bevor er auferweckt wurde, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Bekannt hier, angerufen, zum Ausdruck gebracht. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Hier nimmt er noch einmal Bezug auf Jesaja. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das Wort steht auch, glaube ich, in einem der Psalmen. Denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Wenn sie gesagt haben, dass die Juden nicht auf ihre eigene Art und Weise zu Gott kommen dürfen, dann auch nicht die Heiligen. Kein Unterschied hier. Jeder muss nur durch die Bestimmung Gottes durch das Evangelium zu ihm kommen. Denn der Herr sagt, alles reicht für alle, die ihn anrufen. Denkt nicht, sagt Paulus, gleichsam, wenn wir sagen, Gott besteht, wie man zu ihm kommt, dass er ein Charakter Gott ist. Gott macht keine Bestimmung. Gott sagt, nein, muss er geben, wir keine Windbestimmung. Tatsächlich keine Windbestimmung, liebe Stimme. Aber genau. Aber denke nicht, dass er ein harter Gott ist, denn er sagt, du darfst nicht Windbestimmung. Warum sagt er das? Weil er ja mehr weiß als du, nämlich, dass du nichts weißt. Das wissen wir nicht, dass wir nichts wissen. Wir wissen nicht, dass wir nichts tun können, aber Gott weiß das. Und deshalb erlaubt er uns schon nicht einmal, etwas zu sagen und zu tun. Er will, dass er gerettet wird. Und deshalb gibt er uns Ausdruck und sagt es uns. Schau einmal, du bist so verdorben in deiner Sünde. Du kannst dir selbst nicht helfen. Ich bin es, der dir helfen muss. Bitte, komm zu mir so, wie ich es dir sage. Dann wirst du nur bekannt werden. Ich bin ein reicher Gott, ein liebender Gott, ein wohlwollender Gott. Und es gibt ein herzender Gott, der Herr. So sagt, wenn Paulus sagt, er ist still. Nein, er ist reich für alle, die anrufen. Jeder, der irgendwie den Namen des Herrn anruft. Er sagt es noch einmal. Und jetzt fügt er ein Wort hinzu. Jeder, der irgendwie überall, es kommt nicht darauf an, wo es ist, wer es ist, der irgendwie den Namen des Herrn anruft, wird geerntet werden. Nur durch sich berufen auf Jesus Christus. Herr Jesus, rettet du mich, dann ist er schon da. Keine Gabe ist rettet zurückzulegen, keine Ursache zu verlieren, dass 6, er wird in den Abwurfsteigen, Vers 7, das ist halt in 5. Mose, aus 5. Mose genannt, und Gott spricht Mose vom Ozean. Abgrund und Ozean werden wir zusammen gesehen. Also du brauchst nicht deine große Strecke zurückzulegen, um zu Gott zu kommen. Jetzt kommt der Paulus in Vers 14 zu einer anderen Seite dieser Gnade, Gottes im Evangelium. Wenn wir sagen, Gott beschließt, wie man werden wird, und zwar im Evangelium, und dieses Evangelium sagt, Gott ist reich an Gnade, Jesus ist gestorben und auferstanden und er hat Kraft zu retten, dann ist es nicht nur so, dass eine Botschaft da ist, die wunderschön ist und reine Gnade anbietet, sondern Gott hat noch ein zweites getan. Nämlich, Gott hat für die Verkündigung der Botschaft gesorgt. Er hat nicht nur für eine Botschaft gesorgt, das heißt für ein Heil, er hat auch für die Verbreitung des Heils gesorgt. Dieses ging mir neu auf, was ich diese Verse in Vorteile bekommen habe. Wie also sollen sie anrufen? Wie also sollen sie anrufen, die nachdem sie noch nicht geglaubt haben? Also wenn es wieder zu argumentieren oder wir haben gefragt. Also, wir haben ein Evangelium. Und dann wird gerettet, nur wenn wir
einfach dadurch, dass man glaubt. Ja, aber jetzt können wir fragen, man kann doch nicht glauben. Oder anrufen, wenn man noch nicht geglaubt hat. Ja, das ist richtig. Man muss erst glauben und dann kann man anrufen. Ja, dann nur Gott, man muss erst Vertrauen haben zu einer Botschaft, bevor man auf sie eingehen kann. Das stimmt. Gut. Aber wie kommt man zum Glauben? Wie sollen Sie alle an einen glauben, von dem Sie noch nicht glauben? Stimmt. Man muss erst hören, bevor man glaubt. Nicht nur einfach glauben. Das ist nicht biblischer Glauben. Man muss erst eine Botschaft hören. Und dann kann man glauben. Und dann kann man anrufen. Noch eine Frage. Oh, eben. Um hören zu können, muss ja jemand da sein, der verkündigt. Wie sollen Sie aber hören, ohne Verkündiger? Wie sollen Sie aber verkünden, wenn Sie nicht gesandt werden? Immer wieder greift er zurück. Und will jetzt zeigen, schau mal, mein Bruder Israel, du kannst fragen, soweit du willst. Gott steckt dir dahinter. Gott hat dafür gesorgt, dass es ein Evangelium gibt. Und er hat dafür gesorgt, dass jeder glauben kann, weil er dafür gesorgt hat, dass jeder es hört, weil er dafür gesorgt hat, dass jemand verkündet, weil er dafür gesorgt hat, dass jemand gesandt wurde, der es verkündigen soll. Die Geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die die gute Botschaft guter Dinge hören. Es liegt also nicht daran, dass doch nicht Boten ausgesandt waren. Woran liegt es denn? Das sind sie. Jedoch nicht alle gehorcht in der guten Botschaft. Daran liegt es. Bitte. Nicht, dass es kein Evangelium gibt und dass niemand es verkündet hat. Es ist verkündet worden. Es ist verbreitet worden in die ganze Welt. Aber man gehorcht in der Botschaft. Denn Jesaja sagt, Herr, wir glauben ihm, dass wir hören. Übrigens. Wenn jemand noch in Unklarheit darüber ist, was glauben heißt, dann hat er hier die Antwort. Merkt ihr die Synonyme? Nicht alle gehorchten der Glaube der Botschaft. Warum? Warum sage ich dieses Kampfhaus gerade? Denn Gott, Jesaja sagt, wer glaubt für ihn? Das heißt, Paulus sagt, ich sage nicht alle haben gehorcht. Weil Jesaja einmal sagte, dass es kaum jemand ist, der glaubt. Mit anderen Worten, zu glauben heißt zu gehorchen. Glaube heißt Vertrauen schenken und dann darauf eingehen, gehorchen, sein Leben einsetzen. Nicht einfach Ja sagen, dann wieder davonlaufen. Glaube heißt sich zu verpflichten. Demnach ist der Glaube aus dem Gehörten etwas wörtlich übersetzt. Das heißt, wenn man zu Gott kommen will, wenn man gerettet werden will, dann kann man nicht aus der eigenen Meinung zu Gott kommen. Wir haben heute so viele Leute, die sagen, ja, nach meiner Meinung, aber ich denke so und ich meine, mein Lebensauffassung ist so und so. Ja, nach meinem Dafürhalten. Paulus sagt nicht so. Der Glaube, der rennt, der verlässt sich auf etwas, das wir gehört haben. Das heißt, ein anderer hat uns gesagt, wie wir gerettet werden. Es gibt im Christentum eine Botschaft, die wir aufnehmen. Wir philosophieren nicht im Christentum. Wir hören, was ein anderer sagt, und er richtet uns danach aus. Der Glaube im Christentum, der wirklich rettet, geht ein auf eine Botschaft, die auf uns zukommt. Es geht hier nicht um einen Weg, der aus uns hervorgeht, als würden wir etwas selbst produzieren. Das Gehört ist aber durch den Ausspruch Gottes. Das heißt, Gott hat gesprochen und das ist, was weiter gesagt worden ist. Jedoch frage ich, haben Sie gar nicht gehört? Doch, ja. In jedem Teil der Erde beginnt Ihre Stimme hinaus. Und zu den Enden des Weltreiches ihre Aussprüche. Zitat aus Psalm 19. Es kann nun eine Frage sein, wieso zitiert Paulus diesen Vers aus Psalm 19, um die Frage zu beantworten, ob Leute das Evangelium gehört haben. Denn in Psalm 19 bezieht sich dieses Wort auf die Sonne. Das heißt, die Sonne ist ein Himmelskörper, der die ganze Erde, den ganzen Planeten beleuchtet. Früher oder später. Nicht die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag. Aber er geht, die Sonne geht auf, es beginnt irgendwo und dann geht es rings um die Erde, sodass früher oder später der ganze Erdkreis beleuchtet ist. Und dieses Licht, sagt Bill oder beschreibt David mit einer Stimme. Er sagt, dieses Licht ist wie eine Stimme, die hinausgeht. Das heißt, die Kunde von diesem Licht geht zu allen Menschen. Oder man kann es noch weiter anwenden. Die Kunde von der Herrlichkeit der Himmelskörper. Die Himmelskörper, nicht nur die Sonne, sondern der Mond, die Sterne, alle Himmelskörper, die Himmel verkünden seine Hände werfen, steht da geschrieben. Und da spricht er besonders von der Sonne. Der ganze Glanz, die ganze Herrlichkeit des Himmels, des himmlischen Raumes, spricht von der Herrlichkeit Gottes. Und diese Kunde geht mittels Sonne, Mond und Sterne rings um die ganze Erde. David sagt, es ist kein Mensch auf der Erde, der nicht die Gelegenheit hat, diese Dinge wahrzunehmen. Er weiß von Mond, Sterne und Sonne und hat also eine Gelegenheit, an diesen Dingen die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Es könnte nun Paulus gesagt haben, er hat ja in Römer 1, in dem Brief, davon gesprochen, an der Schöpfung sollte man eigentlich Gottes Kraft, Gottes Wesen, Gottes Kraft erkennen können. Es kann sein, dass er noch einmal daran denkt und sagt, schau mal, jeder Mensch hat von Gott gehört. Die Schöpfung erzählt ihm von Gott. Aber ich glaube, es ist noch ein zweiter Gedanke hier. Mir scheint, er benutzt den Vers, um ein zweites zu sagen. Und zwar zieht er hier einen Vergleich. In Kursa hat er einmal gesagt, das Evangelium ist hinausgegangen ins ganze Römische Reich. So, wie David sagt, dass der Glanz der Himmelskörper in die ganze Menschheit geht und wie eine Stimme ist von der Herrlichkeit Gottes, so ist jetzt eine neue Botschaft von Jesus Christus hinausgegangen in alle Welt und jeder kann es hören und jeder kann wissen. Nun, die Menschen haben Zugang zum Evangelium. Jedoch frage ich, kannte Israel es gar nicht? Und darauf gibt er drei Antworten. Er zitiert Mose, dann zitiert er Jesaja und dann Jesaja zitiert er zweimal. Aus einem der letzten Kapitel, dann in Vers 21. Die erste Antwort, ob Israel das Evangelium gekannt hat. Ja, und zwar hat Gott nicht nur Israel, sondern anderen auch eine Gelegenheit gegeben. Und durch die anderen wollte Gott zu Israel reden. Also zweimal sogar, andeutungsweise. Zuerst spricht Mose, ich werde euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk. Schon damals hat Mose angedeutet, dass auch andere Leute als Juden gerettet werden könnten mit Gott. Versöhnt werden können. Über ein unverständiges Volk werde ich euch erzürnen. Das geht etwas weiter. Und tatsächlich ist es so gewesen: Zuerst wird Israel eifersüchtig, aber die anderen, die dürfen zu Gott kommen. Es wäre völlig wünschenswert, wenn Israel sich ziehen lassen könnte. Aber wenn sie sich nicht ziehen lassen, durch Gottes Gnade anderen Leuten gegenüber, dann, wenn sie sich verhärten, dann natürlich wird diese Eifersucht zum Zorn, zum Widerstand. Über ein unverständliches Volk werde ich euch erzürnen, sodass Israel ärgerlich wurde auf die Christen und hat die Christen verfolgt. Aber Jesaja geht weiter, er erkühnt sich und sagt, ich wurde gefunden von denen, die mich nicht suchten. Aha, Wenn man zu Gott kommt, dann ist es nicht, weil man sehr betrachtet hat. Israel will eine eigene Gerechtigkeit aufrichten. Und Gott sagt nicht so. Schaut einmal die anderen, die haben mich nicht gesucht. Ich würde offenbar denen, die nicht nach mir trachten, so kann man zu mir kommen. Und das steht schon im jüdischen Gottesbuch. Kein Israelit konnte das übersehen. Es stand in seiner eigenen Bibel. Es war also kein fremdes Wort. Zu Israel sagt er aber, den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus zu einem ungläubigen, ungehorsamen und widersprechenden Volk. Wenn Gott zu Israel sagt, schau einmal, du kannst nicht gerettet werden, wenn du nach deinen eigenen Vorstellungen, wenn nach eigenen Vorstellungen zu mir kommen willst. Wenn Gott sagt, so nicht, ist der Israel dann die Antwort schuldig, wie man dann zu Gott kommt? Nein, er hat ihm gesagt, wie man dann zu ihm kommt. Er hat ihm das Evangelium gegeben. Gott hat Israel gesagt, wie es zu ihm kommen kann. Und nicht nur das, er wurde gesagt zu Israel. Hat es verkünden lassen. Und nicht nur das, er hat seine Arme ausgestreckt den ganzen Tag. Das heißt, Gott hat Israel seine Gnade gegeben, bezeugt. Gott hat Israel genügend Gelegenheit gegeben, zu ihm zu kommen. Und Paulus sagt, sie haben es abgelehnt. Und das war jede Generation. Jede Generation muss Rechenschaft geben vor Gott. Heute haben wir wieder eine neue Situation. Jede Generation ist eine neue Situation. Aber das Evangelium bleibt dasselbe. Und es bleibt auch dasselbe, nachdem wir es angenommen haben. Darf ich zum Schluss sagen, diese Botschaft ist eigentlich für solche gewesen, die vielleicht unter uns sind, die wissen müssen, wie man zu Gott kommt. Nicht aus eigenen Werken, sondern nur durch das Annehmen der Gnade Jesu. Durch das Rufen, Herr Jesus, sei mir Sünder gnädig. Aber wir, die wir seine Kinder sind, müssen nie vergessen, dass unser ganzes Glaubensleben aus Gnade ist. Und dass es nur so geht, dass wir uns verlassen auf das, was er gesagt hat. Nicht meine Gedanken, nicht meine Vorstellungen, nicht so wie ich beten möchte, nicht so wie ich leben möchte. Wir haben auch unter Christen so viele eigene Vorstellungen. Und man will sich nicht der Heiligen Schrift im Wort Gottes unterwerfen. Der Weisheit Gottes, darum geht es nur erzählen. Dass man sich Gottes Ausspruch, Gottes Wort unterwirft und sagt, so lebt man im Glaubensleben, nämlich nur aus Gnade, nur aufgrund seiner Gunst und seiner Liebe. Darauf kann man sich verlassen. Jesus sagte, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Das heißt, von etwas, was er sich erarbeitet hat, was sein Schwein darstellt. Nein. Nicht ich produziere etwas, davon lebt man nicht, sondern man lebt aus dem Geschenkleben, aus dem Geschenksein. Gott schenkt es uns, tatsächlich. Und wenn wir vorankommen wollen im Glaubensleben, dann müssen wir wieder neu betonen, wir haben uns nur schenken zu lassen, täglich und zu nehmen aus dem reichen Schatz Gottes. Nun, wir haben, wie schon vorhin gesagt, in diesen Ostertagen reichlich Gelegenheit, über diese Gnade nachzudenken. Wollen wir diese Gelegenheit nicht auch ungenutzt lassen? Wenn solche Festtage der Heiligen Schrift auch nicht festgelegt werden oder verordnet sind, so bieten sie doch eine ausgezeichnete Gelegenheit, auf diese Wahrheit, diese große Wahrheit, sich zu konzentrieren.